Deutschlandfunk, der Tag.
Der historische Umbruch in Syrien, feiernde Menschen auf den Straßen im ganzen Land und in vielen Städten weltweit. Seit dem Wochenende gibt es kaum ein Thema, das weltweit so viele Schlagzeilen erzeugt. Die Entwicklung in Syrien wirft außerdem so viele Fragen auf. Einige haben auch wir hier versucht, in den vergangenen Tagen zu beantworten. Aber wie genau fühlt sich das eigentlich gerade an in der syrischen Hauptstadt Damaskus? Welche Atmosphäre ist da zu spüren?
Heute am Kontrollposten Milizionäre mit Kalaschnikows und Munitionsgürteln.
Meine Kollegin Anna Osius ist hingereist.
Fröhlich winkend und mit breiten Grinsen auf dem Gesicht. Ahlan wa sahlan, herzlich willkommen in Syrien. Wir werden einfach durchgewunken.
Wir hören gleich, was sie in Syrien erlebt. Außerdem heute, Mario Vogt von der CDU ist der neue Ministerpräsident in Thüringen. Er wurde heute gewählt. Es war keine ganz gewöhnliche Wahl. Die CDU steckt dort in einer Koalition mit der SPD und dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Und diese Koalition hat keine eigene Mehrheit im Landtag. Was das alles bedeutet, hören wir ebenfalls in wenigen Minuten. Alles an diesem 12. Dezember 2024. Und hier ist Tobias Armbruster. Hallo.
Anna Osius hier aus Damaskus. Kann mich schon jemand hören?
Ja, Tobias hier. Hi, grüß dich, Anna.
Hi, hallo. Hallo. Wie schön, dass wir uns haben.
Genau, sehr gut. Super Leitung. Anna, wo erreichen wir dich jetzt gerade?
Er erreicht mich gerade in Damaskus selbst, in der Altstadt. Dort haben wir ein Hotel und das ist der einzige Ort, wo es verlässliches Internet gibt. Und deswegen sitze ich hier gerade im Hotel.
Und der Hotelbetrieb, wie läuft der? Ist der ungestört?
Der ist tatsächlich ungestört und ich glaube, die Hoteliers freuen sich auch sehr, dass jetzt gerade natürlich sehr viele internationale Journalisten hier in Syrien sind, um über den Umsturz, über das Ende des Assad-Regimes und die unglaubliche Euphorie auf den Straßen zu berichten. Und ich glaube, die machen gerade das Geschäft des Jahres oder der Jahrzehnte sogar.
Und was erlebst du, wenn du aus dem Hotel rausgehst? Was erlebst du in der Altstadt von Damaskus?
Ich bin jetzt gerade eben von einem Spaziergang aus der Altstadt zurückgekommen und die Atmosphäre da ist wirklich nach wie vor unbeschreiblich euphorisch. Das heißt, es wird an jeder Ecke getanzt, es wird gefeiert, Sprechchöre, die Fahnenverkäufer sind überall und versuchen die neuen Fahnen, die neuen Flaggen der Revolution, mag man es schon fast nennen, zu verkaufen. Die Leute haben sich geschmückt, die Frauen haben teilweise mit Schminke sich die Flaggen auf ihre Wangen gemalt und die Stimmung ist ein einziges großes Fest. Mich haben Menschen natürlich auch an jeder Ecke angesprochen und sagen, wie schön, dass du da bist, dass du dich dafür interessierst. Willkommen in Syrien. Und immer wieder höre ich diesen Satz, wir können es noch gar nicht glauben, dass Assad weg ist. Wir können es noch gar nicht fassen, dass wir jetzt auf einmal frei sprechen können. Freiheit, dieses Wort fällt immer wieder.
Wenn du da rumläufst und recherchierst, wie leicht ist das sonst, mit Leuten da ins Gespräch zu kommen und sie zu befragen über ihre Geschichte oder was sie gerade selber erleben?
Erstaunlich leicht. Und ich glaube, das ist genau Teil dieses neuen Zeitgeists, der in Syrien jetzt herrscht. Denn ich war ja auch schon hier in Syrien das letzte Mal eben noch unter Assad und da war die Angst enorm. Das heißt, die Leute haben sich nicht getraut, mit mir zu sprechen. Sie haben, bevor sie mit mir gesprochen haben, teilweise nicht nur ihr Handy ausgemacht, sondern noch versucht, irgendwie die SIM-Karte rauszunehmen, damit sie auch auf gar keinen Fall abgehört werden. So groß war die Angst vor diesem Spitzelstaat, vor diesen Repressionen des Assad-Regimes, was ja dieses Land über 50 Jahre lang regiert hat. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Ich habe mich eben noch mit einer Frau unterhalten, die ja so schätzungsweise Mitte 50 war und die sagte, das ist in meinem Leben ein absoluter Neuanfang. Plötzlich können wir wieder atmen. Also ich habe den Eindruck, dass hier gerade die Freude und man wünscht den Syrern, dass es hält, dass es nicht nur eine Momentaufnahme ist. Aber im Moment hat man wirklich ja den Eindruck, das ist ein wenig wie ja vielleicht so ein Mauerfall-Moment in Deutschland war. Die Leute sind sehr zugewandt. Sie freuen sich, dass sie jetzt gefragt werden und dass sie antworten können, ohne Angst zu haben.
Und wie sieht das aus in den Geschäften? Gibt es da Dinge zu kaufen? Kriegen die Leute Lebensmittel und werden sie versorgt?
Es gibt Dinge zu kaufen und das hängt einfach sehr, sehr stark davon ab, in welcher finanziellen Situation sich die Menschen befinden. Das heißt, in der Altstadt, wo ich eben unterwegs war, sind die Geschäfte normal bestückt und die Händler freuen sich natürlich, wenn jemand vorbeikommt und kauft. Aber was alle sagen ist, dass die letzten Jahre sehr, sehr schwer waren. Es waren die schwersten überhaupt. Die wirtschaftliche Lage ist sehr schlecht in Syrien. Man muss sagen, 90% der Menschen, über 90% der Syrerinnen und Syrer leben unterhalb der Armutsgrenze, also von weniger als $2 am Tag. Und das sieht man sehr gut, wenn man ein bisschen aus der Innenstadt rauskommt. Da bilden sich nämlich dann vor Bäckereien lange Schlangen, die das Brot ein bisschen günstiger verkaufen, als es normalerweise verkauft wird. Da sind die Preise, auch in den letzten Tagen sind die Preise nochmal deutlich gestiegen. Dadurch, dass die Grenzen teilweise zu waren, die Lieferketten unterbrochen waren, da hat eben eine Frau mir auch beschrieben vor der Bäckerei, dass sie bisher das Brot für 400 syrische Pfund gekauft hat und jetzt kostet es 2000. Die Umrechnung erspare ich uns, aber das gibt natürlich schon ein Gefühl dafür, in welchen Größenordnungen hier die Preise gestiegen sind. Heute hat mir ein anderer Syrer erzählt, das fand ich sehr spannend, sagt er, ja, vorher hat das Brot 400 gekostet, aber wir mussten 5 Stunden in der Schlange stehen und dann, wenn wir das nicht machen konnten, um es zu kriegen, dann mussten wir auf dem Schwarzmarkt kaufen für 5 bis 6.000. Also offenbar gab es da sehr große Versorgungsengpässe auch schon in letzter Zeit und deswegen rufen natürlich die Vereinten Nationen auch auf, dass jetzt die humanitäre Hilfe schnell wieder anläuft.
Anna, jetzt wird Syrien seit dem Wochenende regiert von dieser durch zusammengewürfelten Gruppe von unterschiedlichen Milizen. Die HTS, die größte, die bestimmendste, es sind Islamisten. Wie machen sich diese neuen Herrscher, wie machen die sich im Alltag bemerkbar? Sieht man da Uniformierte? Wird man da kontrolliert? Wird man befragt?
Absolut. Die sind hier sehr präsent im Alltag, in der Stadt, im Stadtbild. Das heißt, auf jedem größeren Platz stehen viele Uniformierte, bis an die Zähne bewaffnet, mit oft langen schwarzen Bärten, ehrlicherweise ziemlich finstere Gestalten und schauen, dass alles geordnet geht, dass der Alltag hier in Damaskus eben ganz normal läuft. Und sie lassen sich feiern, muss man sagen. Sie sind die Helden. Sie werden hier gerade wirklich behandelt wie ja, die Helden der Revolution, wenn man so will. Ihr habt uns den Assad verscheucht. Vielen Dank, sagen die Leute. Eben war ich in der Umayyaden-Moschee, der berühmten Moschee in der Altstadt von Damaskus, wo ja der HTS-Anführer al-Julani seine Rede gehalten hat, dass als Assad gestürzt wurde. Und in der Umayyaden-Moschee ist absolute Volksfeststimmung und überall stehen die bewaffneten Milizionäre und lassen sich mit den Bürgerinnen und Bürgern fotografieren, Selfies machen. Sie reichen, das finde ich ehrlich gesagt relativ erschütternd, ihr geladenes Maschinengewehr rum zum Fotos machen. Kinder posieren mit Maschinengewehren. Und sie genießen sichtlich diesen Moment, dass alle möglichen Leute ihnen auf die Schulter klopfen und sagen, gut gemacht, ihr habt uns befreit von diesem Diktator. Was für mich einen sehr schalen Beigeschmack hat, weil natürlich man gleichzeitig sieht, dass es Islamisten sind, dass es ganz klar radikale Kräfte sind, die mit diesem Land ja möglicherweise noch etwas anderes vorhaben. Ich war heute auch in einer katholischen Kirche und habe mich da mit den Christen unterhalten. Und da bekommt man ein ganz anderes Bild gezeichnet. Ein Mann ist vor meinen Augen in Tränen ausgebrochen, hat gesagt, ich habe eine riesige Angst. Ich will nicht, dass wir von Islamisten beherrscht werden. Der Priester hat erzählt, dass die Islamisten bereits bei ihm an die Tür geklopft haben und gesagt haben, ihr könnt gerne Weihnachten feiern, ihr könnt einen Tannenbaum aufstellen, ihr könnt auch wie jedes Jahr einen Umzug durch das Stadtviertel machen, aber wir sagen euch eins, ihr werdet von uns nicht beschützt. Das gibt dann doch ein bisschen Gänsehaut auf den Rücken.
Triffst du da denn viele Menschen in Damaskus, die sich Sorgen machen, die nicht ständig nur mitfeiern?
Ich habe den Eindruck, dass die Gesellschaft da sehr gespalten ist. Das Vordergründige ist erstmal das Feiern, das Freuen. Das sind natürlich auch die Lauten, die mehr in Erscheinung treten. Und das Volk ist natürlich auch ein Stück weit mitgerissen von diesem Gefühl. Und wer würde nicht auch gerne diesen Moment einfach erspüren, wo man sich einfach nur mal freuen kann? Wir sehen hier Kinder, die durch die Straßen laufen und einfach nur rufen, Assad ist weg, hurra, hurra, oder Schimpfwörter auf Assad rufen. Das sagt ja eine Menge aus, dass es wirklich in der Gesellschaft dieses Gefühl gerade sehr genossen wird. Aber wenn man ein bisschen tiefgründiger mit den Leuten ins Gespräch kommt oder mit den leiseren Stimmen spricht oder den Intellektuellen, dann kommen sehr schnell Zweifel auf, ob diese neuen Machthaber zwar das alte Schreckliche haben sie beendet, ohne Frage, die Diktatur ist zu Ende, aber ob das neue wirklich so viel besser wird, ja, da haben doch einige Zweifel und Sorgen. Denn man muss ganz klar sagen, der islamistische Hintergrund ist da und Al-Julani, der Anführer der HTS-Miliz, hat einen ganz klar dschihadistischen Hintergrund. Er war Leiter des syrischen Ablegers von Al-Qaida, er hatte Verbindungen zum IS. Mittlerweile gibt er sich zwar ein neues Gewand, einen neuen Anstrich, gibt sich betont, weltoffen in seinen Formulierungen. Er will ein Syrien für alle Syrerinnen und Syrer ermöglichen. Er will die Volksgruppen berücksichtigen, heißt es da. Aber die Minderheiten machen sich sehr große Sorgen, ob das so bleibt, ob das so stimmt. Und gerade auch die Frauen, ich habe mich eben heute auch mit mehreren Christinnen unterhalten, die sagten, ja, ich habe Angst, dass ich hier demnächst in einem islamischen Gottesstaat lebe und dass ich mich nicht mehr frei bewegen kann als Christin mit offenen Haaren und einfach mein Leben leben kann. Das ist die große Sorge der Minderheiten hier.
Anna, du bist jetzt Anfang der Woche in Damaskus angekommen und hast mir schon gesagt, du bist auch nicht nur in Damaskus gewesen, sondern bist auch in die Vororte gefahren, unter anderem auch zu dem berüchtigten Foltergefängnis des Assad-Regimes. Erklär uns das, was hast du da erlebt?
Ja, das war wirklich ein Besuch des Grauens, anders kann man es nicht sagen. Setnaya liegt nördlich von Damaskus und wurde bei den Syrern im Volksmund sozusagen auch das Schlachthaus genannt, weil es so berüchtigt ist für die Folter dort. Und man muss sich das so vorstellen, von außen sieht man nur, es ist ein riesengroßes Gelände, mit Hügeln durchzogen und flachen Bauten und dann biegt man durch eine Allee und fährt dann auf diesen Haupttrakt zu, der riesengroß ist, was ein Gefühl dafür gibt, wie viele Tausende Menschen dort inhaftiert waren. Zwischenzeitlich sollen ja Zehntausende dort festgesessen haben. Das Ganze ist sehr dunkel. Wir konnten auch reingehen. Es ist unglaublich düster. Es gibt kaum Fenster. Die Zellen sind klein und waren vollgestopft mit Häftlingen. Es stehen überall noch leere Eimer rum, die eben der Toilettenersatz waren. Also katastrophale humanitäre Bedingungen, unter denen die Häftlinge da hausen mussten. Und mittlerweile sind da jetzt ganz, ganz viele Angehörige und versuchen verzweifelt, irgendein Lebenszeichen oder auch Todeszeichen von ihren Liebsten zu finden. Weil ich habe mich mit so vielen Müttern, weinenden Frauen, Ehefrauen und Töchtern unterhalten, aber auch mit verzweifelten Brüdern, die gesagt haben, mein Bruder ist verschwunden, vor 10 Jahren einfach so, sie haben ihn einfach abgeholt, 18 Jahre alt und ich habe nie wieder was von ihm gehört. Beziehungsweise in dem konkreten Fall, der Mann, der mir das geschildert hatte, durfte seinen Bruder dann ein einziges Mal in Satnaya besuchen und sagte, da hatte er schon keinen einzigen Zahn mehr im Mund und der Arm war gebrochen und er war nur noch am Zittern und hatte irgendwie die Hälfte seines Körpergewichts verloren. Also es muss ein Ort des Grauens gewesen sein. Und was jetzt so traurig ist zu sehen, ist, dass die Menschen, die dort sind, suchen verzweifelt nach Namen. Aber die ganzen Unterlagen wurden zerrissen und liegen wie Konfettischnipsel auf dem Boden. Das heißt, die Leute durchsuchen Zettelchen auf dem Boden und gucken, ob irgendwo handschriftlich vielleicht der Name auftaucht, irgendein Hinweis. Eine Mutter hat mir gesagt, ich habe seit 10 Jahren nichts von meinen Söhnen gehört. Ich will einfach nur Gewissheit, damit es aufhört, weh zu tun. Ich will dann auch trauern können. Wenn ich erfahre, dass sie tot sind, dann kann ich abschließen. Und da merkt man, wie sehr diese Gesellschaft auch traumatisiert ist und wie sehr sie Hilfe braucht bei dem Wiederaufbau eines neuen Syriens, auch mit einer Aufarbeitung von all dem Grauen, was hier passiert ist.
Anna, mit diesen ganzen Eindrücken, mit den fröhlichen und den traurigen, die du da gesammelt hast, jetzt auch den tieftraurigen, von denen du gerade berichtest, wenn du das so in deinem Kopf verarbeitest, was für eine Zukunft würdest du dann sagen, was für eine Zukunft steht diesem Land jetzt bevor?
Das ist gerade unglaublich schwer zu sagen, weil ich wünsche mir natürlich, dass es eine leuchtende Zukunft wird. Ich wünsche mir, dass diese Euphorie, dieses Momentum noch ein Stück weit bleibt, dass die Syrerinnen und Syrer nicht wieder enttäuscht werden, dass sie eine Chance haben, weil das haben sie verdient nach all den schrecklichen Jahren, die hinter ihnen lagen. Aber gleichzeitig sehe ich, wie sich die neuen Machthaber jetzt schon hier präsentieren. Klar, vordergründig geben sie sich weltoffen, aber es sind dann so kleine Hinweise, ne, dass ein Justizminister eingesetzt wird in der Übergangsregierung, der schon mal gleich erklärt hat, Frauen dürfen keine Richter werden, dass jetzt Parlament und die Verfassung für 3 Monate erstmal außer Kraft gesetzt wurden und auch da gleich der Hinweis kam, naja, in der alten Verfassung sei ja schließlich nicht verankert, dass Syrien ein islamischer Staat ist, also dass Islam die Staatsreligion ist. Das sind so kleine Hinweise, in welche Richtung das gehen kann. Und wir tauschen uns hier natürlich auch sehr aus mit unseren lokalen Mitarbeitern. Und man muss leider sagen, da ist wenig Hoffnung, dass hier alles so glatt geht. Ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. Aber auch wenn man sich anschaut, wie viele verschiedene Interessengruppen in Syrien eine Rolle spielen, wie viele mitmischen wollen. Und Syrien ist in den letzten Jahren zum Spielball auch von nicht nur regionalen, sondern internationalen Interessen geworden. Da fällt es mir schwer, nur bedingungslose Hoffnung zu haben.
Eindrücke aus Syrien in einer Zeit im Umbruch. Eindrücke aus Damaskus. Anna Osius, vielen Dank.
Dankeschön.
Auf dem Wahlvorschlag entfallen Ja-Stimmen 51, Nein-Stimmen 33. Enthaltung 4.
Das war ein besonderer Moment heute im Erfurter Landtag.
Ich stelle fest, dass der Landtag Herrn Abgeordneten Mario Vogt zum Ministerpräsidenten des Freistaats Thüringen gewählt hat.
Mario Vogt ist der neue Ministerpräsident von Thüringen, der erste CDU-Regierungschef, der in einer Koalition mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht sitzt. Auch die SPD ist mit dabei. Es ist außerdem eine Koalition, die im Thüringer Landtag keine eigene Mehrheit besitzt. Genau eine Stimme fehlt ihr dazu. Henry Bernhard ist unser Landeskorrespondent dort und hat das alles heute beobachtet. Hallo Henry.
Hallo.
Henry, keine eigene Mehrheit. Wieso hat es Mario Vogt dann heute trotzdem im ersten Wahlgang geschafft?
Na, man hat gelernt aus dem Jahr 2020, als er damals Thomas Kemmerich mit den Stimmen von AfD, CDU und FDP zum Ministerpräsidenten gewählt wurde. Kemmerich, ein Liberaler, der nur 5 Abgeordnete im Landtag hatte, war dann plötzlich Ministerpräsident. Nach 3 Tagen ist er dann entnervt zurückgetreten, weil er keine Regierung zusammengekriegt hat. Bodo Ramelow ist aber damals, muss man auch sagen, er ist ohne Mehrheit in den Ministerpräsidentenwahl gegangen. Er hätte noch 4 Stimmen dazu gebraucht. Er hatte die Hoffnung, dass die CDU diese Stimmen liefert. Die kamen nicht, sondern sie haben eben Thomas Kemmerich gewählt und die AfD hat ihren eigenen Kandidaten im Regen stehen lassen. Das oder so ähnliches sollte nicht wieder passieren und Mario Vogt wollte eigentlich erst auch ohne Absprache in die Wahl gehen, hat dann aber doch Bedenken bekommen, dass die AfD wieder Spiele machen könnten und so dass er dann in den letzten 3 Tagen hat dann die Brombeer-Koalition, die entstehende Absprachen mit den Linken ausgehandelt. Unter anderem steht da eben auch drin, dass man erwartet, dass die Linke dann Stimmen für Mario Vogt liefert. So hat die AfD keine Chance. Björn Höcke hat auch gar nicht erst kandidiert. Und der neue Ministerpräsident Mario Vogt war dann auch sehr erleichtert nach seiner Wahl heute.
Ich weiß das sehr zu schätzen, dass das heute eine Wahl im ersten Wahlgang gewesen ist, weil das auch ein Zeichen ist, dass wir zueinander und miteinander dieses Thüringen führen wollen. Und deswegen bin ich dankbar für diejenigen, die mich heute gewählt haben. Und ich will mir auch den Respekt und die Zustimmung derjenigen erwerben, die trotzdem logischerweise in der Opposition zu einer Regierung stehen. Weil unser Ansporn muss immer sein, das Beste für die Menschen in diesem Freistaat rauszuholen. Und diesen Geist habe ich heute hier gespürt und dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
Ja, das ist also Mario Vogt, CDU, der neue Ministerpräsident von Thüringen.
Gut, also eng will er dann zusammenarbeiten mit der Linkspartei. Kann man denn sagen, wie eng?
Ja, das ist ein interessantes neues Modell. Das Problem ist ja, dass die CDU einen Unvereinbarkeitsbeschluss hat mit der AfD und der Linken. Und Mario Vogt hat auch immer gesagt, daran wird auch nicht gerüttelt bei keiner der beiden Parteien. Nun hat man aber in den letzten 3 Tagen ein parlamentarisches Pflichtenheft, so ein neuer Begriff wieder mal, mit den Linken ausgehandelt. Das ist aber eben kein Abkommen, sondern ist einfach eine Selbstverpflichtung der Koalition. Das heißt, es trägt auch gar keine Unterschriften. Und darin ist geregelt, es soll regelmäßige Konsultationen zwischen der Koalition und den Linken geben. Die Linken sollen früh in Gesetzesvorhaben eingebunden werden. Es soll gemeinsame Bemühungen geben um einen zügigen Landeshaushalt und um wichtige Reformprojekte im Land. Und man verpflichtet sich gegenseitig nicht mit der AfD zusammenzuarbeiten. Dafür erwartet man, also die Brombeer-Koalition, die Mitwahl des Ministerpräsidenten. Und wie schon gesagt, das Papier trägt keine Unterschrift. Also formal ist es eben auch keine Verletzung des Unvereinbarkeitsbeschlusses der CDU, weil man sich ja nur selbst zu etwas verpflichtet. Und dazu sagte dann heute Christian Schaff, der ist Chef der Linken und auch Fraktionsvorsitzender der Linken, das sei ein Vertrauensvorschuss, aber kein Blankoscheck für die Legislatur.
Es ist das, was es ist, eine Selbstverpflichtung der Brombeere. Und daran werden wir die Brombeere messen. Es ist kein Tolerierungsvertrag, sondern die Brombeere hat gesagt, wie will sie mit uns in die Gespräche gehen. Und da werden wir dann schauen, ob das und wie das funktioniert. Ich bin dabei erstmal ganz zuversichtlich.
Ja, und dieses Papier soll dann eben durch die ganze Legislatur tragen.
Okay, also, das ist die Brombeer-Koalition. Das ist außerdem in Thüringen generell im Bund die erste Koalition der CDU mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Aus diesen beiden Parteien, CDU und BSW, was war da heute zu hören, an diesem Tag, den man ja sicher auch als historisch bezeichnen kann?
Ja, sicher. Also man hat sich gestern schon mit einer bombastischen Show wirklich, die man sich geleistet hat, wurde der Koalitionsvertrag unterschrieben von den drei Parteien. Heute hat man sich auch nur gegenseitig gelobt. Man lobt den Spirit der Verhandlungen. Man sagt, man möchte jetzt nur nach vorn schauen. Man spricht vor Verantwortung für das Land, von dem neuen Geist, zu einem neuen politischen Stil. Was aber nicht ausgesprochen wird, dass dieselben BSW, also Bündnis Sarah Wagenknecht Spitzen, die den Koalitionsvertrag ausgehandelt haben, die jetzt auch Minister in der Regierung werden, die haben am Parteitag am letzten Wochenende, am Samstag, die CDU noch als Kriegstreiber beschimpft. Und wenn man jetzt nachfragt, sagen sie, damit haben wir natürlich niemals die Thüringer CDU gemeint. Und die Thüringer CDU überhört das geflissentlich auf dem Weg in die Staatskanzlei und in den Ministerien.
Und was hat sich diese Regierung mit diesen beiden unterschiedlichen Partnern denn jetzt vorgenommen? Wo können und wo wollen die eng zusammenarbeiten?
Na, es gibt so Sätze, die man von vielen neuen Regierungen hört. Das Leben soll schnell, spürbar sich verbessern für die Bürger. Es soll mehr Lehrer geben. Es gibt ja sehr starken Unterrichtsausfall, auch in Thüringen, sowie auch in anderen Bundesländern. Es soll mehr Ärzte auf dem Land geben. Die Verwaltung soll digitalisiert werden, die Bürokratie abgebaut. Das sind Dinge, die ich auch schon bei anderen Regierungen sehr ähnlich gehört habe und die auch daran gescheitert sind. Was neu ist, ein neuer Ansatz ist die Migrationspolitik. Da sagt man, man möchte die ankommenden Flüchtlinge konzentrieren und nur die auf die Kommunen verteilen, die wirklich eine Bleibeperspektive haben, also da auch Last von den Kommunen nehmen, aber natürlich die Leute dann auch länger kaserniert oder wie auch immer halten. Man möchte auch mehr abschieben. Also das ist ein wirklicher Unterschied zur früheren Landesregierung, die ja von Rot-Rot-Grün geprägt war.
Mhm. Henry, liege ich da falsch, wenn ich sage, ich höre da bei dir aus deiner Stimme ziemlich viel Skepsis, was diese Brombeer-Koalition angeht?
Naja, sie kann funktionieren. Wir hatten ja die vorletzte Legislaturperiode, da hatte Rot-Rot-Grün eine Stimme Mehrheit, das hat über 5 Jahre getragen. Die letzte Legislaturperiode hatte Rot-Rot-Grün keine eigene Mehrheit, da haben 4 Stimmen gefehlt. Dennoch haben sie die ganze Legislatur durchgehalten. Man muss aber dazu sagen, das war natürlich für das Land auch mit einer Menge Stillstand verbunden, weil viele Dinge einfach nicht durchsetzbar waren. Nun aber haben wir eine PAT-Regierung, das ist ja immer noch besser als eine Minderheitsregierung. Sie hat zwar keine Mehrheit, aber die Opposition kann auch keine Entscheidungen gegen die Koalition fällen. Die Absprache mit den Linken steht. Was ich sehe, sind 3 Konfliktpunkte. Erstmal das Bündnis Sarah Wagenknecht ist sehr jung. Da ist die Frage, springen da noch welche ab? Bleiben die alle in der Partei? Bleiben die alle auf der Linie? Und dann ein Problem, was wir auch während der Koalitionsverhandlungen auch schon vorher gespürt haben, die Einwürfe von Sarah Wagenknecht aus Berlin. Kommen sie? Wird sie sich massiv einmischen? Und wenn ja, wie souverän ist dann der Landesverband des BSW, damit umzugehen? Das weiß man jetzt noch nicht, was da kommen wird. Und auch die Frage Migrationspolitik, da sehe ich keine Einigung mit der Linken. Und da wäre natürlich die Frage, würde dann die Brombeer-Koalition versuchen, sich Stimmen von der AfD zu holen, um Dinge zu ändern? Das könnte auch ein Knackpunkt sein für die Regierung.
Und über die AfD müssen wir natürlich auch noch reden. Vogt und seine Koalition, die sitzt ja jetzt in diesem Landtag eben neben einer sehr mächtigen AfD-Fraktion mit einer Sperrminorität sogar. Was war denn aus den Reihen der AfD heute zu hören?
Ja, die AfD saß recht wie versteinert heute, muss man sagen. Sie haben ja auch Mario Vogt nicht mitgewählt, sie haben auch nicht mitgeklatscht, aber dann der Fraktionsvorsitzende Björn Höcke hat dem neuen Ministerpräsidenten schon gratuliert, sagte dann aber, die Wahl Vogt sei ein Verrat am Wählerwillen, weil ja die AfD die stärkste Fraktion ist mit 32 Abgeordneten von 88 im Landtag. Und Björn Höcke sagte dann weiter, also die CDU würde jetzt ihren Linksdrift vollenden mit der Wahl Mario Vogts. Es sei keine Brombeer-Koalition, sondern ein Himbeerbündnis mit einem schwarzen, faulen Fleck. Also da ist wahrscheinlich weiterhin frontal Opposition zu erwarten von der AfD.
Und wie schwierig könnte das dann werden jetzt für Mario Vogt in dieser Konstellation, in diesem Landtag in den kommenden 4 Jahren?
Na, schwierig kann es immer dann werden, wenn 2/3 Mehrheiten gebraucht werden, weil die AfD ja eine Sperrminorität hat. Das heißt, sie haben über 1/3 der Landtagssitze. Und für gewisse Dinge, also die Wahl eines Richterwahlausschusses, eines Staatsanwaltswahlausschusses, für Änderungen an der Verfassung, für die Wahl von Verfassungsrichter für das Landesverfassungsgericht, braucht man immer 2/3 der Stimmen. Und diese Institutionen, gerade jetzt die Wahlausschüsse, sind dringend nötig, sonst würde die Rechtspflege in Thüringen bald stillstehen. Und da muss man Einigungen finden mit der AfD. Und natürlich wird die AfD dann nicht nur ihre Leute dort unterbringen wollen, die ihnen wohlgesonnen sind, sondern sie wird auch versuchen, da einen Hebel anzusetzen, um auch noch andere politische Ziele durchzusetzen. Da muss man sehen, wer sich da wie stark durchsetzen wird am Ende.
Und wenn wir dann in 4 Jahren nochmal reden, Henry, ich bin mir sicher, dass wir vorher noch einige Male reden, aber wenn wir uns in 4 Jahren diese Regierungszeit, wenn sie denn so lange dauert, tatsächlich angucken, was schätzt du dann? Wird man dann sagen können, die AfD ist stärker geworden?
In den letzten 10 Jahren ist sie immer stärker geworden, muss man sagen. Also wir haben sie schon oft für sozusagen ausgewachsen erklärt. Wir haben schon oft gesagt, das ist jetzt gedeckelt. Sie ist bislang immer stärker geworden. Von daher würde ich da jetzt keine Prognosen wagen wollen.
Danke dir trotzdem für diese Einschätzung an diesem besonderen Tag in Thüringen. Henry Bernhard, unser Landeskorrespondent, hat uns das alles erklärt. Henry, vielen Dank.
Gern geschehen. Ciao.
Die Brombeer-Koalition in Thüringen und Eindrücke aus Damaskus. Das war die Episode von der Tag heute an diesem 12. Dezember 2024. Im Team waren heute Tilko Gries und Tobias Armbuster und wir freuen uns immer auf Feedback aller Art. Einfach eine E-Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Wird immer mit großem Interesse gelesen. Danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao.